O'Clock.
Die Tribüne erhebt sich und die Anne in Linz bebt ein erstes Mal. Linz schlägt zu! Das ist unglaublich, was die Black Wings hier zelebrieren!
Flying High, ein Unibet Hockey O'Clock Spezial.
Unfassbare 4 Folgen ist Flying High jetzt schon alt und es ist wieder mal an der Zeit, einen deutschsprachigen Protagonisten der legendären Black Wings Meistermannschaft 2011-2012 zu Wort kommen zu lassen. Dieses Mal natürlich Daniel Oberkofler. Er musste vorkommen, er wird vorkommen, er kommt jetzt vor. Daniel, ich freue mich außerordentlich, dass du dir Zeit nimmst, um über diese legendäre Mannschaft ein klein wenig zu plaudern.
Hallo Martin und danke für die Einladung und ich freue mich auch schon auf die nächsten Minuten, Stunden, schauen wir mal, was wird.
Du bist ein ziemlicher Optimist. Die Stunde haben wir, glaube ich, erst einmal geknackt, aber würde mich natürlich freuen, wenn das auch in Folge 4 der Fall wäre. Wenn du an diese Mannschaft denkst, und es ist unglaublich, dass es tatsächlich schon wieder 10 Jahre her ist, was ist das Allererste, was dir in den Sinn kommt, was dir in den Kopf kommt?
Ja, da kommen mir sehr viele Dinge in den Kopf, weil es einfach so circa die schönste Zeit war in der Karriere, eben abgerundet mit dem Meistertitel, aber ja, es hat einfach von vorn bis hinten alles passt und wir haben ja jetzt wieder erst Anfang Corona-Zeit eine WhatsApp-Gruppe gestartet mit allen Protagonisten und erinnere mich einfach richtig gern zurück an die Zeit.
Jetzt würde ich bei dir ja sagen, wir führen das Gespräch auch per Videochat, wahrscheinlich um dir dann einfach auch zu signalisieren und dass du mir signalisieren kannst, dass ich jetzt wieder depperte Frage stelle oder so, da kannst du dann immer den hier machen.
Ja, genau.
Nur, wenn man Daniel Oberkofler von 2011-12 mit dem Daniel Oberkofler von 21-22 gegenüberstellen würde, dann würde ich persönlich vom Klaus Dalpiaz Effekt sprechen. Die Person, die nicht altern will, gibt's irgendein äußeres Merkmal, wo du da denkst, okay, ich bin doch ein klein wenig gealtert, weil irgendwie der Alterungsprozess, zumindest äußerlich, will bei dir nicht eintreten?
Ja, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass mir kein Bart wächst, aber nein, es kommen schon die ersten grauen Haare, so ist nicht, aber nein, ich merke schon, dass ich ein bisschen älter wäre, mal anschaue von meiner Art her, bin vielleicht ein bisschen ruhiger als noch vor 10 Jahren und also da würde ich schon sagen, die Leute, die mich ein bisschen besser kennen und mich vor 10 Jahren erlebt haben und jetzt erleben, die würden, glaube ich, auch dasselbe sagen.
Bist natürlich auch zum ultimativen Führungsspieler gereift, eben auch aktuell Kapitän der Moser Medical Graz 99ers. Und da sind wir auch schon bei einem der Stichwörter als gebürtiger Grazer. Wie verschlägt es einen denn ausgerechnet nach Linz, um Eishockey zu spielen?
Ja, das ist relativ einfach erklärt. Es war damals, wie ich in die erste Mannschaft ein bisschen hineinstoppen habe dürfen, war damals der Bill Stewart Trainer in Graz. Der ist dann das Jahr darauf nach Linz und in Graz hat für mich nicht wirklich, einen Platz gegeben oder eine Option. Und der hat dann gesagt, passt, komm einfach nach Linz. Und ich habe dann natürlich auch nicht wirklich viel gespielt mein erstes Jahr, aber es war einfach super. Die Mannschaft war damals schon sehr gut und habe natürlich ein bisschen reinschnuppern dürfen in die Mannschaft. Und ja, eigentlich der Hauptgrund war der Bill Stewart.
Der sich dann nicht allzu lange halten konnte. Das war generell dann eine Zeit, wo auch einige Trainer in Linz gekommen sind und auch gegangen sind. Aber weil du gesagt hast, du durftest reinschnuppern, gab es so einen Zeitpunkt, gab es vielleicht sogar ein Spiel, gab es einen Moment, wo du dir gedacht hast, jetzt bin ich in Linz angekommen, jetzt bin ich hochoffiziell im Blackwing?
Ja, ich würde sagen, das war meine zweite Saison in Linz. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war da der Jim Boni Trainer und der hat da voll geplant mit mir. Ich habe da spielen dürfen mit dem Ken Salfier, mit dem Mark Sitch in einer Linie als Center und ja, die hat mir da wirklich voll vertraut und ich habe, glaube ich, Leistung gebracht, beziehungsweise als Vertrauen mit Leistung zurückgezahlt. Und da habe ich dann irgendwie gemerkt, okay, das könnte ich schaffen, beziehungsweise längerer Teil der Blackwings sein. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, von dem Zeitpunkt habe ich dann eigentlich gar nicht mehr so viel nachgedacht und habe einfach gespielt und es war eine super Zeit, ja.
Wenn jetzt jemand das Blackwings-Programm dieser Prägung, und wir bewegen uns in den mittleren 10er Jahren 07, 08, beziehungsweise auch späten 10er Jahren 07, 08, 08, 09, die Black Wings nicht gekannt hat oder nicht verfolgt hat. Und nachdem du ja dann auch dort geblieben bist und dein Eishockey-Spiel verfeinert hast, was hat die Faszination Black Wings vielleicht auch gerade in diesen Jahren ausgemacht?
Ja, ich glaube, als allererstes würde ich mal sagen, die Fans. Also, hat es Zeiten gegeben, wo wir auch nicht so gut waren. Aber die Fans waren natürlich immer dabei und haben die Mannschaft unterstützt, wie es, ich meine, ich war jetzt noch nicht bei vielen Vereinen, aber die Fans sind immer hinter der Mannschaft gestanden und das war Wahnsinn. Also, das Hauptgrund würde ich da ganz ehrlich sagen, die Fans. Also, es war Wahnsinn, was da immer los war in der Halle. Ganz egal, ob wir gewonnen haben oder verloren. Und es war ein richtiger Eishockey-Boom in den Jahren, sage ich mal, wie ich jetzt da in Linz war. Es war einfach lustig zum Spielen und man hat jeden Tag eine Freude gehabt, beziehungsweise bei jedem Spiel eine Freude gehabt, weil man gewusst hat, man rennt eigentlich in eine volle Halle jedes Mal ein und kriege jetzt noch Gänsehaut.
Du bist in diesen Jahren nicht nur zum Nationalteamspieler gereift, sondern auch zur großen Stütze der Black Wings. Es gab die Finalteilnahme 2009, 2010 mit der leider aus Sicht der Black Wings Fans natürlich auch Finalniederlage. Und dann deine individuell beste Saison als Black Wing 2010, 2011. Eine Saison, die viel zu früh mit einer Viertelfinalniederlage auch enden musste, geändert hat. Das war damals gegen den VSV. Du hast diese Saison mit 14 Toren und 25 Assists bestritten. Inwieweit war da deine Erwartungshaltung nach eben der persönlich besten Saison 10-11? 11-12 muss noch besser werden.
Ja, als allererstes ist es einmal darum gegangen, dass wir eigentlich als Mannschaft nicht so erfolgreich waren, wie wir uns das vorgestellt haben. Also dann haben wir natürlich mitbekommen, dass da ein relativ großer Umbruch sein wird nach der Saison, wenn wir doch das Ziel verfehlt haben. Und da ist eigentlich gar nicht irgendwie Gedanken gemacht über meine Performance. Natürlich will man immer besser sein, aber da ist mir um den Club selber gegangen und dass das nachher natürlich so ausgeht, das Jahr drauf, war natürlich ein Wahnsinn und ich glaube, das hätte ja auch niemand gedacht von uns.
Weil du gesagt hast, es war euch klar oder es hat sich abgezeichnet, dass es einen Umbruch geben wird. Was waren so konkrete Zeichen dafür? Was waren so konkrete Maßnahmen, die vielleicht rundherum auch euch ins Auge gestochen sind, die dafür gesprochen haben, es wird sich einiges von 10-11 auf 11-12 ändern?
Ja, wie gesagt, das Erste war mal sicher der sportliche Erfolg. Wir sind im Viertelfinale ausgeschieden, haben natürlich auch Spieler in der Mannschaft gehabt, die schon ein bisschen älter waren, wir waren da Brad Birdie, Rob Shearer. Irgendwie war es, ich will nicht sagen, dass klar war, aber dass irgendwas passieren wird, war relativ klar. Und dann, ist halt so gekommen, wie es gekommen ist und wie ich schon vorher angesprochen habe, dass es natürlich dann so ausgeht, hätte sich, glaube ich, keiner gedacht.
Jetzt war das damals gerade der Beginn der aufkommenden Chat-Apps und iMessage und was Gott was alles. Wie hat man sich da in der Off-Season informiert über all das, was bei den Black Wings passiert, weil du auch die Gruppe der ehemaligen Meisterspieler, die es jetzt offenbar auf WhatsApp gibt, angesprochen hast. Gab es sowas damals auch schon mit Black Wings Info Offseason 2011, 2012?
Na, zu dem Zeitpunkt hat es sowas eigentlich noch gar nicht gegeben. Also alles, was rund um die Mannschaft passiert ist, eigentlich gleich mitbekommen wie jeder Fan, wie jeder andere Mensch auch. Also ich habe das jeden Transfer oder irgendwas habe ich im Internet halt mitbekommen, aber so wie jetzt, also wie wir so eine Gruppe, wie wir jetzt haben, das ist ja eigentlich auch eher zufällig entstanden durch Corona eben, weil wir alle daheim gesessen sind und zwar Fahrt. Und aber so habe ich das mitbekommen, damals eben den Umbruch und nicht anders, ja.
Was waren so die ersten Moves, die dir bei diesem Umbruch, als du davon im Internet erfahren hast, wie viele andere Fans auch, die dir ins Auge gestochen sind? Der Trainer, klar, ohne Wenn und Aber, da wirst du gedacht haben, okay, das ist jetzt der Neue, unterdessen in Anführungszeichen Fuchtel. Wir stehen aber, was waren so Moves, wo du neugierig geworden bist?
Puh, neugierig, ja. Ich meine, es sind ja quasi, was ich mich so erinnern kann, fast alle Ausnehmer gewechselt worden. Also das war für mich so der größte Move von alle. Es sind Leute dazugekommen, wie ein Michael Leiter, ein Curtis Murphy, Adrian Wiedemann. Boah, ja, da könnt ihr noch viele aufzählen jetzt. Also es war von den Ausländern her, glaube ich, ein richtig großer Umbruch. Und den Österreicher Stamm, und das war eigentlich immer schon so in Linz, hat man immer probiert zu halten. Weil da hat man immer Fundament gehabt und da, ich glaube, auf dem hat man eben versucht aufzubauen. Und ja, ich meine, im Nachhinein kann man immer sagen, sie haben alles richtig gemacht. Aber ich glaube, das ist auch sehr wichtig für eine Mannschaft, wenn man da wirklich österreichische Spieler hat, die eben das Fundament bilden von einem Verein. Und ja, da kann man eigentlich noch gratulieren dazu, ja.
Jetzt kommst du, sondern ich habe schon angesprochen und auch aus der Unibet-Statistik zitiert von deiner punktbesten Saison. Ausgehend in diese neue Mannschaft unter einem neuen Trainer, der natürlich auch Rollenprofile definiert hatte für bestimmte Spieler. Was war das, was Rob Daum in einem Einzelgespräch, das sicher auch so stattgefunden hat, zu dir gesagt hat, was er von dir haben wollte?
Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, was er zu mir gesagt hat, weil ich mich einfach nicht mehr erinnern kann. Aber ich weiß noch, dass ich am Anfang begonnen habe, ich glaube, es war eine dritte Linie, wenn ich mich nicht täusche, und habe auch im Powerplay spielen dürfen. Und das hat, glaube ich, zwei Partien gedauert und ich war dann aber weg aus dem Powerplay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich nachher keine Bestrafung oder irgendwas, weil ich einfach gesehen habe, dass unsere Mannschaft einfach so gut ist und wir Erfolg haben. Und im Endeffekt geht es darum, dass du mit einer Mannschaft Erfolg hast. Und das haben wir gehabt. Natürlich hat man am Anfang von der Saison nicht erwarten können, dass das dann so gut läuft. Aber ja, es hat einfach Spaß gemacht, jeden Tag in die Halle zu kommen und mit der Mannschaft zu trainieren. Wie wir trainiert haben, natürlich auch die ganzen taktischen Sachen. Es war alles neu und sehr interessant. Und man lernt einfach als Spieler so viel. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine super Zeit. Aber ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern an das Gespräch mit Rob, was er genau von mir erwartet hat.
Weil du auch den Faktor Powerplay angesprochen hast. Du hast dann auch die restliche Zeit in Linz nicht mehr ganz so viel Zeit in Überzahl bekommen und das eignet sich eigentlich fast perfekt, um auch nochmal aus der Unibet-Statistik zu zitieren. Du hast nämlich über deine gesamte Linz-Zeit nur 7 Tore in Überzahl erzielen dürfen. Dass du es aber kannst und wie wertvoll du im Powerplay sein kannst, das zeigst du jetzt dann wieder in Diensten am Moser Medical Graz 99ers. Du hast erst am 22. Februar diesen Jahres dein 25. Powerplay-Tor in der Liga erzielt. 18 davon gingen aufs Konto bzw. ins Tor als 99er. Das ist vielleicht auch ein Hinweis für den kommenden Coach der 99ers, wer auch immer das sein wird. Lasst doch diesen Daniel Oberkofler bitte im Powerplay spielen. Aber wenn wir gerade über diese Zeit auch sprechen und den Bogen ins Hier und Jetzt spannen, was hat sich in deiner Art und Weise Powerplay zu spielen vielleicht geändert? Inwieweit hilft da auch die Erfahrung der vielen, vielen Jahre Eishockey?
Ja, natürlich hilft die Erfahrung vom Eishockey auch, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, in Linz, da habe ich natürlich auch lernen können von Top-Spielern. Also das war, auch wenn man vielleicht selber nicht gespielt hat, man sieht natürlich, wie sich da gewisse Spieler verhalten im Powerplay. Und man kann natürlich auch sowas lernen. Im Training sieht man, was sie machen, im Spiel sowieso. Und wenn man dann gegen sie spielt, im Training, in Unterzahl zum Beispiel, wie reagiere ich, was er gerade macht? Also es sind alles so Dinge, man lernt einfach davon und ja, es ist jetzt schwer zu sagen, was ich jetzt alles mitgenommen habe, weil es gibt viele Details, sage ich einmal, die es da gibt im Powerplay, aber ja, man lernt einfach immer wieder was dazu in den Jahren und wer schaut, wenn man älter wird und nichts dazu lernt.
Das lassen wir mal so stehen, was du gesagt hast, und kommen auf das Faktum, dass es in einer Serie, wo 11 Protagonisten in insgesamt 10 Folgen Frage und Antwort stehen, natürlich auch immer wieder dieselben Fragen geben wird, geben muss. Und so auch eine, die den bisherigen 3 Protagonisten der Black Wings 11-12 auch gestellt hat. Wann war für dich klar, dass es sich bei dieser Mannschaft um was Spezielles handeln könnte?
Wann war das für mich klar? Relativ früh, würde ich sagen. Also man hat schon gesehen, dass da ein richtiges Potenzial in der Mannschaft ist. Ich hätte so gesagt, nach den ersten 10 Spielen vielleicht, man weiß ja vorher nie wirklich, wie startet man eine Saison, was passiert, hat man Verletzte oder nicht. Und bei uns hat es eigentlich von vorn bis hinten alles passt, quasi bis ans Ende der Saison. Und ich würde sagen, relativ am Anfang von der Saison hat man da irgendwie schon ein Gefühl bekommen, das könnte heuer richtig interessant werden.
Das, deine Linie, deine auch frühe Black Wings-Linie mit Ken Salfi und Max Hütsch angesprochen, wo du quasi der Young Gun zwischen den beiden Veteranen warst, und auf einmal gab es diese dritte Linie mit dir, mit Martin Graber-Meyer, mit Martin Mayritsch, alle in etwa gleich alt, alle mit in etwa gleich viel Energiepotenzial. Was war denn so von Rob Daum auch die Job Description für eure dritte Linie?
Ja, natürlich haben wir das Jahr davor, glaube ich, eine richtig gute Saison gehabt, wir drei zusammen. Aber ich glaube, das Hauptziel war als dritte Linie, dass man natürlich einmal kein Gegentor bekommt oder so wenig wie möglich. Und dann natürlich auch versucht, offensiv was beizutragen. Ich glaube, uns ist es gar nicht so gut gelungen, finde ich, die Saison über, was ich mir jetzt noch erinnern kann. Aber trotzdem, wir waren einfach als Mannschaft so gefestigt und vor allem defensiv so stabil, dass wir einfach die Spiele einfach gewonnen haben, die meisten. Und natürlich war dann auch, natürlich, wir haben eine erste Linie gehabt, die extrem torgefährlich war, eine zweite Linie gehabt, die extrem torgefährlich war, und dann haben wir eben die dritte, vierte Linie gehabt, die haben schon auch gewusst, dass wir Eishockey spielen können, also so ist nicht. Und es hat einfach alles zusammenpasst.
Ich möchte das gerade zum Anlassfall auch nehmen, um ein klein wenig reinzuhören, was denn der damalige Trainer auch von dir persönlich gehalten hat, was auch Erwartungshaltungen waren, wie er mittlerweile, und 10 Jahre später kann die Erinnerung dann vielleicht auch schon ein klein wenig dunkler sein, was er dennoch erinnert, was Daniel Oberkofler der Saison 11-12 ausgemacht hat. Wir hören ganz kurz rein bei niemand Geringerem als Rob Daum.
Danny Oberkofler was a real young player that season, and I think he really took a step forward with his maturation. He played on a line with Graber-Meyer and Mayritsch, and they just seemed to click right from the beginning. And what it allowed us to do as a team is that we were able to put Heisey with Keller and Ehrman, and they were a really good offensive line. And then we all had Ouellette and Baumgartner and Leahy, and the Oberkofler and his play, he just gelled with Mayritsch and Graber-Meyer, and it was a situation where together they really, really gave us some depth. They did a real good job, both offensively and defensively. You could play them against the other team's top lines if you wanted. And Danny was definitely a big part of that. And he's gone on to a real successful career in the Ice League. And he continues to be a big player and now a captain in Graz. So it shows that, you know, he has some leadership capabilities.
Die Some Leadership Capabilities, die hast du mehr als nur eingehend gezeigt in den letzten Jahren mittlerweile in Graz, und das ist auch gut so. Aber was er angesprochen hat, ist die Tatsache, you really gelled well with Mayritsch und Graber-Meyer. Also das hat sehr gut zusammengepasst. Nur inwieweit richtet sich dann vielleicht auch der Blick mal nach oben, wenn man die beiden in Anführungszeichen Scoring Lines sieht? Gibt es da auch Begehrlichkeiten zu sagen, eigentlich wäre schon auch gern der Flügel in der Leahy-Ouellette-Reihe oder wahnsinnig gerne würde ich mal neben Heise spielen? Oder ist das dann schon okay, wenn man in einer Linie ist, in der man sich ganz gut aufgehoben fühlt?
Ja, ich habe das ja schon vorhin angesprochen. Also wir haben das Jahr davor, glaube ich, sehr erfolgreich gespielt, das Lina schon. Und haben dann vielleicht nicht mehr so offensiv die Leistung gebracht, beziehungsweise gepunktet wie das Jahr davor. Aber natürlich schaut man hinauf. Als Sportler ist man ehrgeizig und man will natürlich weiter oben spielen in einer Linie. Aber das war halt in der Saison, muss ich ganz ehrlich sagen, das war jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss da unbedingt spielen. Es hat einfach alles zusammengepasst. Und ich habe gern mit einem Martin Graber-Meyer, mit einem Martin Meiritsch gespielt. Das hat super zusammengepasst. Und ja, man schaut hinauf in die andere Linie, ins Ziel wäre es Glas gewesen. Aber in dem Jahr hat es einfach so gepasst, wie es war. Und im Endeffekt muss man ganz ehrlich sagen, wir waren erfolgreich. Und das macht es im Endeffekt aus.
Weil du aber auch angesprochen hast, dass das Scoring naturgemäß ein wenig zurückgegangen ist oder ein wenig gelitten hat. Ich möchte auch vom Scoring ein klein wenig wegkommen. Was hat sich für euch taktisch verändert in dieser Dreier- oder dritten Linie von Kim Collins zu Rob Down?
Für uns persönlich hat sich jetzt nicht wirklich viel verändert, weil im Endeffekt haben wir taktisch die gleichen Vorgaben gehabt wie zum Beispiel erste Linie, eine zweite Linie oder eine vierte Linie. Also für uns persönlich hat sich da jetzt, würde ich sagen, gar nichts geändert, aber man hat einfach ab und zu mit einem Trainer läuft es einfach, man weiß nicht warum, keine Ahnung, Sport ist so komisch, es läuft einfach, wenn es, und King Collins das Jahr davor hat es bei anderen nicht so funktioniert, bei uns schon, das Jahr drauf hat es bei uns nicht so funktioniert, dafür bei anderen schon, aber im Endeffekt, dann immer dann wieder das große Bild ins Visier, wir sind im Endeffekt Meister geworden. Und ich denke mir dann so, wer da die Tore schießt, ist mir so komplett egal. Weil im Endeffekt stehen wir dann auch dann da mit einer Trophäe und um das geht's.
Nehmen wir uns mal mit in die Blackwings-Kabine dieser Saison. Es ist ein extrem erfolgreicher Grunddurchgang. Es entsteht langsam diese Eishockey-Euphorie, über die dann alle auch 10 Jahre später sich nicht wundern, aber immer noch gerne austauschen, was da in Linz passiert ist. Aber in der Kabine drinnen gab es ja ohnehin schon viele Charaktere mit dir, würde ich jetzt mal so formulieren, den Spaßvogel vom Dienst. Wie war das so tagtäglich in der Kabine? Wie gut ist der Schmäh tatsächlich gelaufen?
Ja, der Schmäh ist natürlich jeden Tag rennt, aber es ist, man muss ja ganz ehrlich sagen, es ist natürlich einfacher, wenn man Spiele gewinnt, als wenn man verliert. Aber wir haben natürlich Charaktere in der Mannschaft gehabt, die schon viel erlebt haben, wo natürlich der Spaßfaktor auch da war. Wir haben zum Beispiel einen Danny Erman gehabt. Also ich hab den gesehen in der Früh und habe schon lachen müssen. Das waren einfach so Sachen. Oder Franklin McDonald, der war einfach immer gut drauf. Der hat sein können, was wollen. Ja, man ist in die Halle gekommen und hat gewusst, man hat eigentlich einen guten Tag, weil einfach rundherum in der Mannschaft, es hat einfach alles passt. Und wenn man solche Voraussetzungen hat, ist natürlich auch einfacher, erfolgreich zu sein.
Klassischer Fall von Feel Good, Play Good. Wenn du uns jetzt noch einmal Einblicke in die Blackwings-Kabine gibst, gab es vielleicht in dem Jahr überdurchschnittlich viele, viele Kabinen, Pranks, irgendwie Streiche? Und wenn ja, gibt es einen, der da in Erinnerung geblieben ist oder war einfach nur die Stimmung so gut?
Boah, es ist, wie gesagt, schon so lange her. Ich kann mir jetzt gar nicht mehr an gewisse Dinge erinnern, aber ich weiß halt, dass wir extrem viel unternommen haben als Mannschaft. Also es war nach einem Sonntagsspiel, wenn wir da erst am Freitag gespielt haben, hat man gewusst, wir gehen da in das Chelsea, in das Pub rein und wir trinken da unsere paar Bier. Also das war halt damals so, da ist die ganze Mannschaft hin, das war halt so ein Zusammenhalt und da hat es quasi keinen gegeben, der daheim geblieben ist. Und sage mal, das ist auch sehr selten, weil damals halt doch schon Spieler gegeben hat, die Kinder gehabt haben und da ist das, würde ich sagen, auch nicht normal, dass die da einfach mitgehen und da immer dabei sind.
Kann jetzt schon vorwegnehmen, es wird zumindest noch ein klein wenig was zum Spaßvogel Daniel Oberkofler geben. Das Ganze aber erst nach einer ganz kurzen Werbung hier bei Flying High im Rahmen eines Unibet Hockey O'Clock Spezial. Unibet Hockey O'Clock. Flying High wird euch in den nächsten 10 Episoden mit den besten Geschichten rund um die Blackwings 2011-2012 versorgen.
aber auch eure Anekdoten wollen und sollen gehört werden. Schickt eure Erinnerung, eine Episode oder ein kleines Ereignis mit der letzten Linzer Meistermannschaft an unibethockeyoclock@gmail.com. Das ist unibethockeyoclock@gmail.com. Die besten Einsendungen werden dann in einem ganz besonderen Rahmen verlesen und gewürdigt. Und unter allen Einsendungen werden insgesamt 10 Unibet Hockey O'Clock T-Shirts verlost. Unibet Hockey O'Clock.
Zurück bei Flying High, Folge 4, zurück mit Daniel Oberkofler. Und Daniel möchte die Folgen, so gut es geht, auch ein klein wenig anderweitig beziehungsweise nicht nach dem immer gleichen Muster gestalten, möchte mit dir tatsächlich relativ rasch schon in die zweite Hälfte, wenn man so will, sogar ins letzte Drittel der Saison vorstoßen, nämlich zu den Playoffs. Du hast, so viel sei auch vorweggenommen, die beste Playoff-Saison deiner Blackwings-Karriere gespielt. Der Weg dorthin war eigentlich eine kontinuierliche Höhe, deswegen auch Flying High ein klein wenig hier im Titel wiedergespiegelt. Und dann kam aber ein Up and Down in der Zwischenrunde. Wie hast du den Weg bis in die Playoffs miterlebt? Wie würdest du ihn auch jetzt Revue passieren lassen?
Muss ich wieder sagen, also doch schon lange Zeit her, an alle Details oder Spiele kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Aber
musst du auch gar nicht.
Nein, ich weiß nur, dass wir eben gesagt haben damals, wir wollen eigentlich nie zwei Spiele hintereinander verlieren. Also es war so ein ganz großer Spruch, den wir eigentlich einhalten wollten. Ist uns, glaube ich, auch sehr gut gelungen, was ich mir noch erinnern kann. Und wie war das genau in der Zwischenrunde? Wie haben wir da abgeschnitten? Sind wir ja trotzdem Erster gewesen, oder?
Er war okay, Erster, aber 10 Spiele, ja. 5 Siege, 5 okay. Niederlagen.
Ja, war jetzt sicher nicht optimal, sage ich mal, für wie soll ich sagen, die Leistung, die wir eigentlich die ganze Saison gebracht haben oder die Erwartungen, die eigentlich da waren, aber ich glaube, dass wir trotzdem immer gewusst haben, dass wir extremes Potenzial haben in der Mannschaft und das auch die ganze Saison schon gezeigt haben. Also ich glaube nicht, dass wir uns große Sorgen gemacht haben, dass wir vielleicht unser Potenzial dann in den Playoffs nicht abrufen können.
Kannst du dich noch an den letzten Spieltag erinnern, als es in Wien zwischen damals Akronie Jesenice und den Vienna Capitals ein Endspiel gab, wo klar war, die Wiener müssen mit 7 Toren oder mehr Unterschied gewinnen, um überhaupt in die Playoffs zu kommen. Und wie es der Zufall will, gab es tatsächlich einen 11-3-Sieg, der die Caps letztlich in die Playoffs gespült hatte und dann gegen euch zum Gegner gemacht hat. Weißt du noch, wie es war, zu erfahren, okay, die Caps werden jetzt unser Viertelfinalgegner?
Ja, kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, an das Ergebnis erinnert sich, glaube ich, jeder. Ist ja doch nicht alltäglich, dass ein Spiel so hoch ausgeht. Aber ja, es sind dann die Caps geworden und wir haben eigentlich gewusst, dass es ja extrem schwer wird gegen die Caps. Aber wir haben natürlich auch gewusst, dass wir extreme Qualität haben in der Mannschaft. Und ja, dass dann so eng wird, sage ich mal, die Serie, hätte ich mir dann auch gedacht.
Du hast es angesprochen, das ist eine Serie, die über die volle Distanz von 7 Spielen ging. Die ersten 6 möchte ich mal ein klein wenig auch ausklammern, auch wenn es laut Unibet-Statistik für dich individuellen Erfolg gab mit je einem Assist in Spiel 2 und in Spiel 6. Was war so die Gemütslage der Mannschaft vor diesem Spiel 7 an einem Sonntag in Linz? Im Wissen, klar, Home Ice, im Wissen, die Halle wird voll sein, im Wissen, die Saison könnte hier jetzt auch den Bach runtergehen, wenn wir das in den Sand setzen.
Ja, natürlich haben wir gewusst, dass um alles geht, also do or die. Und, aber im gleichen Atemzug muss ich auch sagen, wie ich schon vorher angesprochen habe, wir haben gewusst, was wir für eine Qualität haben. Und wenn wir die Qualität aufs Eis bringen, dann haben wir quasi gewusst, dass man das hört sich jetzt, Entschuldigung, ein bisschen arrogant an, aber da haben wir gewusst, dass wir das Spiel gewinnen werden, wenn jeder das bringt, was er kann. Und ich kann mich an eins erinnern, das war vor dem Spiel 7, ich weiß nicht mehr, wer es war, genau, aber der hat gesagt, wenn wir das Spiel heute gewinnen, dann werden wir Meister. Und es ist dann genauso gekommen. Also wir haben das Spiel klar gewonnen und sind dann durchmarschiert mit so einem Selbstvertrauen. Und ja, da erinnere ich mich wirklich noch gern zurück. Ja.
Ja, du hattest einen Anteil daran, dass es in diesem Spiel 7 dann letztlich eines der klarsten Ergebnisse der jüngeren Vergangenheit in einem Spiel 7 gab. Die Black Wings haben tatsächlich aus allen Rohren gefeuert. Und als es dann nach 5-0 den Wechsel von Sebastian Stefanistin auf Thomas Dechel gab, hat ein gewisser Daniel Oberkofler das Begrüßungstor für Thomas Dechel zum 6-0 erzielt. Achtet man da auch drauf, wer überhaupt im Tor steht, oder ist es einfach nur draufschießen, draufschießen, draufschießen?
Na, geachtet wird eigentlich gar nicht drauf. Ich kann mich noch ans Tor erinnern. Also das war 2-1 mit Martin Grafenmeier und der hat mir den Puck noch hergespielt und ich habe eigentlich nur mal ins leere Tor einschieben müssen. Also ich weiß nicht, ich glaube, da wäre es komplett egal gewesen, wer da jetzt im Tor steht. Man denkt da nur mal dran, man hat das Tor vor sich, wird eigentlich eintreffen und wer im Tor steht, ist, glaube ich, komplett egal. Und das Spiel war ja quasi, muss man ganz ehrlich sagen, auch schon entschieden zu dem Zeitpunkt.
Ist ein legendärer Moment auch für die damalige Servus TV Crew und auch diese Plattform soll genutzt werden, um sich nochmal mit Thomas Dechel zu entschuldigen, denn aufgrund der automatisierten Statistiken und auch aufgrund der Tatsache, dass bei den nächsten beiden Schüssen aufs Tor nochmal 2 Gegentore erzielt wurden, kam dann irgendwann das grafische Insert Thomas Dechel 0 von 3, 0% Fangquote. Das ist natürlich extrem bitter. Kann man sich nicht oft genug entschuldigen aus TV-Berichterstatter Sicht und von TV-Berichterstatter Seite. Aber dieses 8-3, war das dieses Statement, das es gebraucht hatte, um allen nochmal laut mitzuteilen, Linz ist die Mannschaft, an der niemand vorbeikommt?
Ich würde gar nicht sagen, dass es irgendwie ein Statement war, sondern wir haben einfach so gespielt, wie wir es können, beziehungsweise wie wir es eigentlich die ganze Saison schon gezeigt haben. Und da kommt es dann auch wieder bei so einem Spiel, sage ich mal, auf die Charaktere an in der Mannschaft. Und wir haben dann doch, wie ich schon vorher gesagt habe, Leute gehabt, die schon einiges erlebt haben in ihrer Karriere. Und ja, in dem Spiel ist dann halt auch vielleicht Tore gefallen, die haben halt, oder die Dinge ein bisschen einfacher von der Hand gegangen, sage ich mal, als die Spiele davor und vielleicht Entscheidungen zugunsten von uns gefallen und dann ist es natürlich auch leichter, aber ja, wir haben vorher gesagt, wenn wir das Spiel gewinnen, dann glauben wir auch, dass wir Meister werden und das ist dann auch so gekommen.
Jetzt ist Playoffs ja etwas, das nur wenige nachvollziehen können, die vielleicht nicht direkt involviert sind. Alle 2 Tage im Normalfall gibt's ein neues Spiel, dann nach der nächsten Runde auch einen neuen Gegner. Jetzt geht's eben nur ein paar Tage später gegen Olympia Ljubljana und die sorgen ja mittlerweile auch in den aktuellen Playoffs der Ice Hockey League für gehörig Furore. Wie ist so die Vorbereitung von Spiel 7, diesem emotionalen Höhepunkt gegen Wien und dann nur 2 Tage später Spiel 1 gegen Ljubljana?
Wie ist da die Vorbereitung? Ich glaube, wir haben da, glaube ich, gar nicht viel nachgedacht. Also das erste Kapitel ist abgeschlossen, jetzt geht es weiter ins nächste Kapitel. Und da sind wir auch wieder beim Thema, wir vertrauen uns selber, wir vertrauen unseren Qualitäten und genauso war das. Also ich glaube, keine Ahnung, wer da kommen hätte können als Gegner. Ich glaube, wir hätten einfach so geglaubt an uns selber und an dem Ganzen, was wir können. Und das schweißt dann vielleicht hat uns die Serie gegen Wien noch ein bisschen mehr zusammengeschweißt, weil es eben so eng war und wir so lange gebraucht haben, bis wir weiterkommen. Und ja, ich glaube, vielleicht hat uns die Serie sogar noch einen extra Schub gegeben.
Gab es aus deiner Sicht jemals irgendwelche Zweifel, dass Ljubljana ein Stolperstein sein könnte? Und du darfst arrogant sein und sagen, und es wird dir hoffentlich nicht als Arroganz ausgelegt, und du darfst doch gerne Nein sagen.
Also in dem Jahr würde ich sagen, nein, sicher nicht. Aber es kann ihr war schon jetzt einiges erlebt im Eishockey, es kann so viel passieren, brauchen sie nur 2-3 Spieler verletzen und aber Fehlentscheidungen gegen sich selber haben, es kann so schnell in die andere Richtung gehen, aber wir waren eben so gefestigt und zu dem Zeitpunkt hätte ich nicht gesagt, dass das Laibach irgendwie ein Stolperstein sein könnte für uns.
Und das wird da sicherlich auch nicht verquer ausgelegt und selbst wenn, werde ich persönlich dafür sorgen, dass dieses Positive von sich überzeugt sein, das man ja mittlerweile auch viel zu selten nur noch sieht und hört, auch entsprechend honoriert wird. Die Frage zielt nur auch deswegen darauf ab, weil du auch sagst, natürlich kann im Eishockeyspiel so viel passieren und wir haben so viele crazy Comebacks gesehen, ob das in der Eishockey-League ist oder ob das in der NHL ist oder ob das in der anderen internationalen Top-Ligen der Fall ist. Ihr habt in der Viertelfinalserie gegen Wien mit 3-1 geführt und Wien in die Serie zurücklassen. Jetzt führt man gegen Ljubljana mit 3-0 und dieses vierte Spiel gewinnt Ljubljana 2-1. Gab's da die Angst, in Anführungszeichen, oh boy, here we go again, jetzt laufen sie wieder zurück in die Serie?
Also was ich mich noch erinnern kann, bei der Serie haben wir eigentlich weniger Angst gehabt als gegen Wien. Weil was ich mich noch erinnern kann, war glaube ich, der Dormann von Laibach, der JP Lamareux war glaube ich verletzt. Also ich glaube, ihnen haben ein paar wichtige Spieler gefehlt und ja, Wien hat dann doch, glaube ich, ein bisschen andere Qualität gehabt zu einem Zeitpunkt als Laibach und ja, wir haben da ein Spiel verloren. Es ist 3-1 gestanden in der Serie, wir haben dann ein Heimspiel gehabt und also für mich war da nie wirklich ein Zweifel, dass wir da irgendwie noch dass Laibach die Serie noch drehen könnte oder so.
In diesem Spiel 5 einfach nur als Kirsche auf dem Sahnehäubchen gab es von Daniel Oberkofler auch drüber gestreut ein Torerfolg. Und nachdem auch die andere Serie am damals 5. März 2012 zu Ende gegangen ist, stand mit einer Woche zu gehen, einer vollen Woche zu gehen schon fest, Linz gegen Klagenfurt. Wie schwierig, wie unangenehm oder wie angenehm war es vielleicht auch zu wissen, wir haben jetzt einfach 7 Tage Zeit.
Es war schon angenehm, also das weiß ich schon und das war dann doch eine Zeit bis dahin, bis zum Finale, wo man schon, es war dann doch eine harte Serie gegen Wien, ich will nicht sagen, dass es gegen Laibach einfach war, aber es, man hat trotzdem 5 Spiele gehabt. Natürlich ist man froh, wenn man ein bisschen Pause hat dazwischen und sich ein bisschen holen kann und ich glaube, das hat genau passt für uns, also. Wir haben uns ein bisschen holen können und haben dann eigentlich mit voller Energie wieder reinstarten können ins Finale.
Und trotzdem, trotz all der Energie, gab es diese Auftaktniederlage. Wie hast du die damals miterlebt? Wie bitter war das mit all der Eishockey-Euphorie, mit all dem Vorgeplänkel, mit all dem Hype, den es vor der Serie gab, nach 60 Minuten Eishockey auf Linzer Eis zu wissen, verdammt, die haben uns jetzt Home Ice Advantage geklaut.
Ja, es war sehr bitter. Also ich kann mich noch gut erinnern dran. Es war ein extrem enges Spiel, was ich mich noch erinnern kann. Und ja, man im Endeffekt, es hat auch der Trainer Rob Daum immer gesagt, wir haben ein Spiel verloren. Also wir haben noch so viel Zeit, das Ganze umzudrehen. Und auch jetzt wieder nicht arrogant gingen, aber wir haben einfach eine Qualität gehabt in dieser Saison, wo wir gewusst haben, okay, wir können da zurückschlagen. Und ja, es war einfach so. Es war einfach so, wir haben das Spiel verloren, wir sind am nächsten Tag in die Kabine gekommen und es war trotzdem so eine gute Stimmung und man hat einfach so ein Gefühl entwickelt, irgendwie, man kommt dort, man kann da in Klagenfurt gewinnen und man ist wieder voll da in der Serie und genau so ist es da dann kommen.
Eben, auf ein 2-3 daheim folgt ein 2-3 aus Sicht des KAC in der Stadthalle in Klagenfurt und es geht nach Linz zurück. Und da fällt ein ganz besonderes Tor auch in deiner Karriere, nämlich nach 36 Sekunden in diesem Spiel 3, das 1-0, von Daniel Oberkofler. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, kann ich mich noch sehr gut erinnern. war ein Face-Off im Mitteldrittel. Und ich habe dann irgendwie über außen den Puck gekriegt. Und wie heißt du schon in den Playoffs? Einfach einmal einen Puck aufs Tor hauen und schauen, was passiert. Und ja, ich habe da einfach von der Seite aufs Tor geschossen. Und es war dann ein ganz ein komischer Bounce vom Kyoto, aber gewinnt Tor. Der ist dann irgendwie blöd aufgesprungen vom Kyoto. Also ich glaube, wenn ich es will, nachher trifft ich den Puck nie mehr so, dass der so aufkommt. Aber es war halt so ein Jahr, wo eben alles passt hat für uns und war natürlich auch ein wichtiges Tor in einem Finalspiel. Natürlich immer wichtig, wenn man in Führung angeht, aber ja, war natürlich glücklich, brauchen wir gar nicht drüber reden.
Und trotzdem, wie wichtig sind solche, ich nenne es jetzt mal Tone-Setting-Goals, so wenn man in Rückstand gerät, gleich darauf ein Tor zu schießen. Wenn man kurz vorm Kabinengang steht, dort ein Tor zu schießen. Wenn man aus der Kabine rauskommt, gleich ein Tor zu schießen.
Ja, ich glaube, dass das vor allem in den Playoffs und in einem Finale ist es, glaube ich, noch wichtiger. Weil man spielt schon ein bisschen immer mit dem Gedanken, sage ich mal, nicht von uns selber, sondern auch vom Gedanken des Gegners. Natürlich ist man ein bisschen, wie soll ich sagen, niedergeschlagen. Man denkt ein bisschen drüber nach vielleicht, wenn man zu einer gewissen Phase ein Tor schießt und das, ja, macht sicher irgendwas mit jemandem.
Ich möchte da auf die mentale Komponente auch gleich noch eingehen, nachdem du aber damals nach 36 Sekunden dieses eine Tor erzielt hast. In Spiel 3 ist das natürlich auch Part beziehungsweise Teil des Gewinnspiels, das es über die gesamten 10 Folgen von Flying High geben wird. Es gilt weiterhin eine der exklusiven Meister-DVDs der Black Wings 2011-2012 zu gewinnen. Und dafür muss man nicht nur in dieser Folge, sondern in allen anderen auch diese eine Trivia-Question möglichst richtig beantworten. Ansonsten auch gerne Schätzungen einschicken. Das Ganze ausschließlich an unibethockeyoclock@gmail.com. Und die heutige Trivia-Question für den Gewinn dieser DVD lautet: Wie viele Tore in seiner Eishockey-Karriere, und das Ganze inkludiert die Saison 21-22, hat Daniel Oberkofler in Spielminute 1 erzielt? Von einem wissen wir definitiv. Wie viele sind es letztendlich geworden? Du hast einen kleinen Grinser auf dem Gesicht. Würdest du eine Antwort auf diese Frage zutrauen?
Ich habe überhaupt keine Ahnung, deswegen lache eigentlich Martin.
Deswegen gibt es die Unibet-Statistikerinnen und Statistiker im Hintergrund. Die meisten richtigen Antworten oder die nah genug dran sind, nehmen logischerweise an der Verlosung teil, beziehungsweise die meisten kumulierten von einer Person gewinnen dann auch diese DVD. Auch du solltest sie noch in deinem Besitz haben. Ich hoffe, sie hat einen Ehrenplatz irgendwo im Oberkofler'schen Regal.
Natürlich hat sie einen Ehrenplatz. Jetzt, die meiste Zeit hat sie immer die Mama gehabt. Die hat sie wahrscheinlich schon 100 Mal angeschaut und jetzt habe ich sie einmal zurückverlangt.
In der Hoffnung, dass es dann irgendwann auch eine für die Moser Medical Graz 99ers geben wird. Aber das ist noch ein klein wenig Zukunftsmusik, kleiner Wermutstropfen, dass eben auch die Ice Hockey League Playoffs 21-22 ohne Grazer Beteiligung stattfinden. Aber daran kannst du ja dann vielleicht auch die kommenden Jahre etwas ändern. Wir haben über dieses Finale 3 gesprochen, das für die Black Wings letztlich positiv ausgegangen ist. Und wir wollen zu dem vierten Finalspiel springen. Und da hat mich eine Geschichte erreicht von deinem Linienkollegen, dem ich auch die Frage gestellt habe, was Daniel Oberkofler so in seiner Gesamtheit ausgemacht hat. Und der hat dann eben spezifisch auf dieses Finale Spiel 4 referenziert. Wir hören mal ganz kurz rein bei Martin Grabermeier, der Folgendes über Daniel Oberkofler aus der Saison 11-12 zum Besten gegeben hat.
Ja, ich hätte immer gern ehemalige Trainer nachgemacht, zum Beispiel der Lars Bergström aus der Nationalteamzeit. Der hat dann immer gesagt, ja, gut, Burschen, heute mit volles Druck. Und dann ist halt immer Kabine und gesagt, gut, Burschen. Und dann solche Imitationen oder eine Szene ist gewesen, wo ich glaube vom Spiel 4 in Klagenfurt sind wir zusammen im Zimmer geguckt am Nachmittag vom Spiel und dann auf einmal sagt er so zu mir, Aus also dem Nix. Wir werden Meister werden. Und ich so, ja, ich gehe davon aus. Und ich so, ja. Ja, ist das geil, meine Herren. Da fangen wir mal an zu schreien. Aus dem Nix raus. Das ist nicht mehr so. Wir haben so spontane Geschichten gesehen. Also so kurze, aber halt doch recht aufheizende. Und ja, es ist irgendwie schwierig zu beschreiben. Wir haben sie in einer Art und Weise erklärt. Teilweise so kindlich, aber ja, einfach ein super Typ. Also ich meine, unglaublich gut mit ihm verstanden. Auf dem Mies und abseits für Mies. Also war recht amüsant, ja.
Recht amüsant, wahrscheinlich das Understatement des Jahrzehnts, aber es ehrt Martin Graber-Meyer einerseits mal, dass er die Nachricht auch im Vorarlberger Dialekt hinterlassen hat, dieses Finale Spiel 4, wo du dann im positivsten aller Sinne ausgezuckt bist und ihm lauthals vermeldet hast, dass wir Meister werden oder dass ihr Meister werdet. Kannst du dich noch daran erinnern?
Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, das kann ich mir nicht mehr erinnern, aber ich werde so lachen wissen. Es war richtig herrlich, die Geschichte vom Raster und ja, man war einfach so unbeschwert damals. Man hat irgendwie, es war immer einfach mein Gefühl, dass wir das machen werden. Und ja, das ist natürlich heute jetzt eine lustige Anekdote, sage ich mal, aber mit ein bisschen Spaß. Und ich finde, das gehört auch dazu.
Ohne, dass du es jetzt machen musst, aber weil er Lars Bergström und deine Parodie oder deine Imitation erwähnt hast, wer ist im Laufe deiner Karriere und diese Gesamtheit, die geht dann bald über zwei Jahrzehnte Erstliga-Eishockey, wer ist die Person, wo du sagst, die kann ich am besten nachmachen?
Puh.
Ist es Lars Bergström?
Ganz, ganz schwierig. Lars Bergström, sage ich mal, war relativ leicht nachzumachen, weil da immer irgendwie was Überraschendes dabei war, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat. Also Lars Bergström, ja, könnte ich sagen, den kann ich relativ gut nachmachen.
Dein Auszucker in positiver Hinsicht mit Wir werden Meister hat sich bewahrheitet. 4-1 in Klagenfurt, 3-1 in Linz. Was sind so deine Erinnerungen, nachdem es das Empty-Net-Tor von Gregor Baumgartner gab, an die Jubeltraube, die sich danach am Eis gebildet hat?
Boah, da kommen jetzt einige Emotionen hoch, sage ich mal, weil das war alles so, wenn ich mir jetzt so zurückerinnere, also wie in einem Film. Es ist alles so komisch, jetzt ist irgendwie zu beschreiben. Man ist irgendwie in einer eigenen Welt, es fällt so viel von einem ab und ja, ich bin da einiges stolpert irgendwie aufs Eis, einfach alles wegschmissen und einfach nochmal hingesprintet in die Jubeltraube und ja, ich wollte am liebsten die ganze Halle umarmen, aber es ist leider nicht gegangen, ich habe leider noch meine Mitspieler umarmen können, aber es waren so viele Emotionen dabei und so viel Druck, der von einem gefallen ist, ja, Wahnsinn.
Jetzt kriegst du die Medaille umgehängt. Jetzt stemmt Phil Lukas endlich diesen Pokal, nicht nur zum Gaudium des Volkes, das in der Keine-Sorgen-Eis-Arena versammelt war, sondern auch vor vielen, vielen 10.000 TV-Zuseherinnen und TV-Zusehern. Wie sehr brennt man da darauf, endlich Hand anlegen zu dürfen an die Karl-Nedwitt-Trophy?
Ja, unbedingt. Das ist das Einzige, was man machen will. Also endlich den Pokal in der Hand halten und den Pokal stemmen. Also das ist das Einzige, auf was man wartet, aber ja, es ist dann eh bald einmal passiert, aber die schlimmste Zeit von mir ist eigentlich erst danach gekommen, weil zu mir ist dann gesagt worden, in den vollen Feierlichkeiten, dass ich zur Dopingkontrolle muss und ja, das war so circa die schlimmsten 2-3 Stunden meines Lebens, weil ich wollte eigentlich nur feiern mit den Jungs und sitze eigentlich mit 2 Klagenfurtern und ich glaube, 2 von uns waren es in irgendeiner Kabine und darf darauf warten, bis ich endlich aufs Klo gehen kann.
2-3 Stunden, weil auf der Urin nicht so fließen wollte, wie man sich das gedacht hat. Boah, es ist bitter.
Also, das ist so circa meine schlimmste Erinnerung an die ganzen Feierlichkeiten, weil im Endeffekt man hört eigentlich nur, wie alle draußen feiern und du sitzt da irgendwo in einem Kammerl drinnen und wartest. Dann hat sogar noch geheißen, die Klagenfurter müssen zuerst rankommen, weil die müssen nach Hause fahren. Das heißt, das war, war schlimm, wenn ich jetzt darüber nachdenke.
Inwieweit hast du dann nachher versucht, die verpassten 2-3 Stunden aufzuholen?
Ja, natürlich habe ich es versucht aufzuholen, aber ich glaube, in einer Hinsicht war es gut, weil ich jetzt ein bisschen länger ausgehalten bin an dem Abend. Also von der Hinsicht war es gut. Wir haben dort nicht einmal ein Bier bekommen, das muss ich auch sagen. Wir haben dort Wasser trinken müssen. Das heißt, ich war eigentlich relativ fit den ganzen Abend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist denn vielleicht auch für prospektive Meisterträger oder Meistertitelträger dann in dieser Saison kein schlechter Hinweis, erstmal mit viel Wasser anzufangen, wenngleich es bei dir unfreiwillig war. Zu guter Letzt möchte ich mich nicht nur bedanken, dass du so lange Zeit nimmst, sondern und Zeit genommen hast, sondern auch die eine Frage anbringen, die jeder Blackwings Crack bisher bekommen hat. Was ist von dieser Meistermannschaft übrig geblieben? Was wird von dieser Meistermannschaft übrig bleiben?
Was ist übrig geblieben? Ich glaube, wenn man so ein bisschen mitbekommt in Linz, und ich spreche auch noch mit einigen Fans, sage ich mal, oder bin auch in Kontakt mit einigen Leuten, auch Freunden. Man redet jetzt mal über die Zeit von damals, wie schön das war, was da eigentlich für eine Euphorie entstanden ist. Also es war schon einzigartig, muss ich ganz ehrlich sagen, auch für mich persönlich. Ich hoffe natürlich, dass ich sowas noch einmal erleben darf oder kann. Aber das war einfach ja, schwer in Worte zu fassen. Geblieben ist sicher die Erinnerung, warum nicht reden, eine Freundschaft fürs Leben, wenn man jetzt wieder sieht. Also ich bin mit so vielen auch in Kontakt und es ist einfach schön, dass man eben nach so einem Meistertitel so ja, Einheit war man sowieso, aber halt so Kontakt weiterhin bestehen bleibt, das ist einfach schön und ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich.
Auf dass die WhatsApp-Meistergruppe weiterhin gepflegt wird, auf dass vielleicht auch der eine oder andere Teil dieser Podcast-Serie drinnen landet, möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast und hoffe, dass du beim nächsten Meistertitel gewinnst und definitiv nicht mehr auf der Doping-Kontrollliste stehst. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
Danke, Martin, für die Einladung und es macht immer wieder Spaß, über die schönen Zeiten zu reden.
Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet Hockey on the Clock.